ARD. SWR Kultur. Forum.
Ohne Fleiß kein Wohlstand, müssen wir mehr arbeiten. Heute mit Eva Röder. Die Wirtschaft stagniert, es fehlen Fachkräfte, zu viele gehen in Rente, zu wenige kommen nach. Laut der Union, allen voran Bundeskanzler Merz, hilft da vor allem eins: Die Menschen in Deutschland sollen mehr und vor allem flexibler arbeiten, um den Wohlstand zu erhalten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance sei das nicht möglich. Für viele eine Provokation, doch selbst die IG Metall hat inzwischen ihre Forderung nach einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich hinten angestellt, weil der Wirtschaftsaufschwung derzeit Vorrang habe. Müssen wir also tatsächlich mehr arbeiten, um unseren Wohlstand zu erhalten? Von welchem Wohlstand für wen ist da eigentlich die Rede? Wer macht denn dann die Arbeit, für die es kein Geld gibt, wie Sorgearbeit oder Ehrenamt? Und müssen wir vielleicht unser Verständnis von Arbeit, wer etwas leistet in unserer Gesellschaft, verändern, um die besten politischen Antworten zu finden? Darüber wollen wir heute diskutieren im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Professor Dr. Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und er hat außerdem den Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Regensburg inne. Patrick Welter ist dabei, Wirtschaftsredakteur bei der FAZ, und Heike Geißler, Schriftstellerin. Sie hat vor kurzem ihr neues Buch veröffentlicht, das heißt Arbeiten, bezeichnenderweise. Und darin macht sie sich unter anderem Gedanken über die Arbeitswelt und was sie mit uns Menschen macht. Frau Geißler, Sie sind Schriftstellerin. Also selbstständig, müssen flexibel sein, Aufträge an Land ziehen, arbeiten wahrscheinlich auch gerne mal mehr als 8 Stunden am Tag, zum Beispiel um ein Buch fertigzustellen. Wenn Sie das können, dann kann man das doch anderen auch zumuten, oder?
Das ist natürlich jetzt schon eine sehr voraussetzungsreiche Frage, und ich würde sagen, so pauschal wie die Frage formuliert ist, würde ich erstmal sagen, Obacht und eher nein. Und wir kommen sicherlich noch darauf, ja, präziser und ausführlicher zu sprechen, wem das vielleicht zugemutet werden kann, wer sich das zumuten möchte, für wen das vielleicht auch gar keine Zumutung ist oder sein sollte.
Ja, Herr Welter, müssen wir mehr arbeiten, um unseren Wohlstand zu erhalten?
Sie müssen mehr arbeiten oder sie müssen produktiver werden, denke ich, damit der Wohlstand erhalten werden kann. Sie können auch sehen, dass sie mehr Unternehmen und anderes nach Deutschland hineinbringen und kapitalintensiver wirtschaften. Aber ein Weg, um den Wohlstand zu erhalten, um ihn zu steigern, ist sicher mehr zu arbeiten oder produktiver zu arbeiten.
Was sagt der Arbeitsmarktforscher, Herr Weber? Müssen wir mehr arbeiten?
Also wir müssen definitiv mehr arbeiten, aber an den richtigen Stellen. Wir gleiten in eine Debatte ab, wenn wir irgendwie darüber reden, dass mehr gearbeitet werden soll, dann drehen wir das immer sofort um und fragen, sind wir zu faul? Und das ist in der Tat eine wenig produktive Debatte. Menschen wissen normalerweise schon selber ganz gut, wie viel sie arbeiten möchten, aber trotzdem haben wir an etlichen Stellen Probleme und an etlichen Stellen schöpfen wir auch nicht das aus, was eigentlich drin wäre.
Lassen Sie uns mal ganz kurz die Fakten klären. Die Debatte zur Arbeitszeit läuft ja schon eine Weile und die hat unter anderem Futter bekommen durch Daten der OECD, wonach die Menschen in Deutschland im Schnitt weniger arbeiten. Dass dieser Vergleich irgendwie hinkt, ist, glaube ich, allen klar inzwischen. Aber wie ist es jetzt wirklich, Herr Weber? Können Sie das mal sagen? Wer arbeitet wie viel? Wo hakt's?
Ja, die Vergleiche, da liegt genau die Krux der ganzen Geschichte. Wenn man mal die OECD-Daten nämlich aufmacht, dann gibt es da eine Fußnote, die die OECD selbst schreibt. Und dort notiert sie ganz explizit, dass diese Daten für Ländervergleiche nicht geeignet sind, weil die Quellen und Methoden der Erfassung einfach total unterschiedlich sind. Das mag kleinkariert klingen, aber Arbeitszeit ist eben nichts, was irgendwie offiziell aufgezeichnet wird, sondern da müssen sich viele verschiedene Quellen zusammenfügen. Es basiert auch auf Befragungen. Da hängt viel auch von der Art und Weise der Befragung, vom Verständnis und Ähnlichem ab. Also das ist wirklich keine triviale Sache. Wenn wir eine halbwegs vergleichbare Erfassung heranziehen, den EU Labour Force Survey, und dann mal nur auf die Vollzeitbeschäftigten schauen, die ja auch irgendwie vergleichbar sein sollten, dann sehen wir, da liegt Deutschland im Mittelfeld der Arbeitszeiten. Aber auch das, ehrlich gesagt, wäre nicht mein Maßstab. Wir müssen schon selber wissen, wie wir unsere Arbeitszeit gestalten wollen. Ob Griechenland irgendwas macht, ist ehrlich gesagt für mich nicht das Wichtigste an der Sache.
Ja, da kann man sich natürlich fragen, warum ausgerechnet immer dieser Vergleich herangezogen wird. Herr Welter, was meinen Sie denn, an welcher Stelle hakt's denn? Wo müssten denn wer mehr arbeiten oder anders arbeiten?
Ich würde vor allen Dingen erstmal Herrn Weber zustimmen. Ich glaube, dieser internationale Vergleich ist medienwirksam, ohne Frage. Aber es hilft Deutschland überhaupt nichts bei der Lösung der Probleme, die in diesem Land existieren. Und da muss man nach innen schauen. Die Frage ist, die ich bei dieser von März angestoßenen Debatte habe, wer ist wir? Mhm. Es ist, glaube ich, nicht Aufgabe des Bundeskanzlers, die Deutschen anzutreiben, dass sie mehr arbeiten sollen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich dann frage, die einzelnen Leute, können sie mehr arbeiten? Wo hakt es, wenn sie eventuell mehr arbeiten wollen? Dann muss man sich fragen, welche Steine legt die Regierung in den Weg? Und das ist, denke ich, die Aufgabe der Regierung, Steine aus dem Weg zu räumen, damit die Leute so arbeiten können, wie sie arbeiten wollen.
Da wollen wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Frau Geißler, was geht Ihnen durch den Kopf, als Sie zum ersten Mal von dieser Debatte mitbekommen haben, die Sie sich schon sehr lange auch mit dem Thema Arbeit beschäftigen, unter anderem als Saisonarbeiterin bei Amazon?
Ja, das liegt zum Glück schon einige Jahre zurück, wenngleich ich glaube, da haben sich die Umstände nicht wesentlich geändert und natürlich auch nicht wirklich verbessert. Ich würde vielleicht noch einen anderen statistischen Umstand hinzufügen wollen. Eine Statistik, von der ich gelesen habe, ist eben eine, die dann auch sagt, das jährliche Gesamtarbeitsvolumen nimmt seit 1991 zu, dass aber die Wochenarbeitszeit immer beispielsweise im europäischen Vergleich dann nicht so hoch zu sein scheint. In Deutschland hat damit zu tun, dass viel Teilzeit gearbeitet wird. Mhm. Und das ist ein Posten, der vor allem Frauen betrifft. Frauen arbeiten weniger in Vollzeit, eher in Teilzeit. Das hat ja dann auch mit dem großen Begriff Care zu tun. Und so dass die Statistik eben wenngleich sehr viel mehr Menschen Wochenarbeitsstunden zu dieser Gesamtsumme beitragen, ist der Durchschnitt ein anderer, weil eben mehr Menschen beitragen. Aber ich finde es ganz wichtig, auch mit dem biografischen Hintergrund, dass ich aus der DDR komme und irgendwie da auch mit sehr spezifischen Arbeitsbegriffen aufgewachsen bin und mhm. Kind wirklich sehr fleißiger Eltern bin, die immer auch sowas waren wie Aktivist der Arbeit, auch nie gegendert, eine Mutter, die immer Überstunden gemacht hat und so weiter, dann finde ich es wahnsinnig schön auch zu hören, dass das natürlich auch eine Entscheidung ist, die Personen selber treffen sollen.
Herr Weber, Sie haben auch schon häufiger dieses Problem angesprochen, dass eben sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Ist es da mit mehr Kita-Plätzen getan?
Wenn man da hinschaut, woran es liegt, dann findet man eine Mischung von Faktoren. Wir sind aber schon an einer ganz wichtigen Stelle, denn in der Tat über die Zeit hat sich einiges geändert in Deutschland. Also die Teilzeitquote ist immens gestiegen, fast 40%. Mhm. Gleichzeitig ist aber übrigens auch die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten gestiegen. Wenn wir beide Entwicklungen mal nebeneinander legen, dann sehen wir, durch den einen Effekt haben wir rechnerisch pro Beschäftigtenkopf 1,4 Stunden verloren im Schnitt. Durch den anderen Effekt haben wir rechnerisch 1,4 Stunden gewonnen im Schnitt seit 20 Jahren. Das heißt, am Ende hat die Teilzeit in der Gesamtsumme eigentlich bei der Arbeitszeit gar nichts ausgemacht. Deswegen sollte man in der Tat, immer wenn so die Debatten kommen, arbeiten wir zu wenig, jeder will nur noch Teilzeit und so. Man sollte da einfach mal einen Schritt sich bemühen und weitergehen und hinschauen. Trotzdem sollten wir uns auch nicht verleiten lassen, daraus zu schließen, okay, dann passt das schon. Mhm. Denn wir haben in der Tat Probleme, gerade dass Erwerbskarrieren von Frauen abknicken. Es gibt bei 20-Jährigen fast keinen Gender Pay Gap. Bei 35-Jährigen gibt es einen richtig hässlichen. Da ist Kinderbetreuung ein Faktor, da sind finanzielle Anreize ein Faktor, Stichwort Minijobs, Ehegattensplitting, Ehegattenmitversicherung. Da sind auch Standards ein Faktor. Also wenn der Vollzeit-Pflock eingerammt ist und ich davon abweiche, dann werde ich in der Arbeitswelt leicht davon bestraft. Und diese ganze Mischung, die führt dann dazu, dass Frauen sich häufig irgendwann mit der zweiten Geige zufrieden geben müssen. Und genau da schlummert eins der wesentlichen Potenziale, die wir haben.
Herr Welter, jetzt haben wir gehört, letztlich hat das Arbeitsvolumen sogar zugenommen. Also es wird insgesamt von allen Menschen sogar etwas mehr gearbeitet. Trotzdem haben wir diese Wirtschaftsflaute, es gibt diese Forderung. Was meinen Sie, Herr Welter, fällt denn mehr Arbeit an oder wo gibt es Bedarf?
Es sind zwei Punkte, die Sie ansprechen, denke ich. Die Wirtschaftsflaute ist sicherlich weniger das Problem, dass in den letzten Jahren die Deutschen zu wenig gearbeitet haben. Es ist ja vom Arbeitsvolumen mehr gearbeitet worden. Wenn Sie sich die Statistik näher schauen, dann sehen Sie, dass Investitionen ausgesprochen schlecht gelaufen sind in den vergangenen Jahren, dass die Menschen sehr wenig konsumiert haben, weil sie noch den Inflationsschock der vergangenen Jahre verdauen. Und das sind sicherlich die wichtigeren Faktoren, die erklären, die wirtschaftliche Flaute in den vergangenen Jahren. Wenn Sie auf den Arbeitsmarkt gucken, ich meine, der wichtige Faktor, der auf uns zukommt, ist ja die demografische Entwicklung, dass die Gesellschaft altert und dass ein Großteil der Menschen, die heute arbeiten, Babyboomer insbesondere, in den kommenden Jahren in Rente gehen werden. Und das ist ein Loch in dieser Gesellschaft oder in dieser Wirtschaft, das irgendwie befüllt werden muss. Das werden sie nicht mit Zuwanderern schaffen, das werden sie wahrscheinlich auch nicht mit höherer Produktivität schaffen. Aber da liegt die Herausforderung für Deutschland, dass wir auf dieses demografische Loch zusteuern und dass das potenziell heißt, erstmal die Wirtschaft wird weniger wachsen, weil weniger Menschen arbeiten gehen.
Kann man das irgendwie durch Mehrarbeit an bestimmten Stellen auffangen?
Ich denke, Sie werden das zum Teil auffangen können. Sie werden das aber auch nicht komplett auffangen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was man dagegen tun kann, was jeder Einzelne dagegen tun kann. Ich war lange Zeit für die FAZ in Japan Korrespondent, was ja in der Alterung der Gesellschaft Deutschland 10, 15, 20 Jahre vorausläuft. Und wenn Sie sich anschauen, wie hoch der Anteil der Menschen, meinetwegen zwischen 65 und 70 ist, die arbeiten. Das ist mittlerweile ungefähr die Hälfte der Menschen in dieser Altersgruppe. In Deutschland liegt es ungefähr bei 20%. Sie sehen, dass man mehr arbeiten kann in einer alternden Gesellschaft, wenn die Menschen älter werden generell. Dann können sie auch länger arbeiten. Und Japan ist ein Beispiel, das zeigt, dass das funktioniert.
Die Dänen haben jetzt ihr Renteneintrittsalter auf 70 erhöht für die Jahrgänge ab den 70er Jahren. Die deutsche Bundesregierung plant diese Aktivrente. 2000 Euro steuerfrei soll man dazu verdienen können im Vergleich zu jetzt, wo das eher per Minijob geht und also nicht so viel ist. Das ist ja dann eigentlich ein Anreiz und eben keine Vorschrift. Also vielleicht ein guter Plan, Herr Weber? Also oder muss es braucht sogar noch mehr?
Wir haben das größte Potenzial, das wir noch heben können bei den Älteren, aus einem ganz einfachen Grund: von den Älteren wird es am meisten geben. Und übrigens, die Aussagen, die man häufig so hört, es gehen doch eh alle nur noch früher in Rente, jeder sieht immer zu, dass er wegkommt und so weiter, die sind völlig falsch. Wenn man sich die Statistik anguckt, dann sind wir in der Tat bei weitem nicht da, wo Japan ist. Darüber kann man sich streiten, wie gut das japanische Beispiel ist. Also gerade die Arbeitsumstände, unter denen da viele Ältere auch beschäftigt sind, sind Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt kopieren möchten. Aber wenn wir auf die Trends in Deutschland schauen, dann sehen wir, von den 60- bis 64-Jährigen zum Beispiel waren im Jahr 2000 noch 10% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute sind es über 50%. Die halbe Miete haben wir durchaus, aber die andere halbe Miete, die liegt da noch. Da haben wir Studien, die zeigen, wie halten Betriebe eigentlich Beschäftigte, die schon Rentenanspruch haben.
Ja, und da wie machen die das?
Da findet man in den seltensten Fällen, dass die nochmal richtig Geld auf den Tisch legen, sondern die bieten kürzere Arbeitszeiten, flexiblere Arbeitszeiten, geeignete Tätigkeitsinhalte. Also auf gut Deutsch, ganz kurz, etwas, das den Menschen in dieser Lebensphase in den Kram passt. Wenn man diese Menschen hält, dann arbeiten die nicht 40 Stunden weiter, sondern die arbeiten dann weniger, aber das sind zusätzliche Stunden.
Ja, jetzt und kann sie man sind eingearbeitet und haben das Know-how, was sie einfach noch weiter anwenden können. Das ist
richtig,
ja auch eine wichtige Rolle.
Die sprechen alle perfekt Deutsch, haben deutsche Abschlüsse, die haben Arbeitserfahrung, die sind schon da, man muss sie auch gar nicht neu einstellen. Also da spricht sehr viel dafür. Dann wird immer darüber gestritten, soll man jetzt das Renteneintrittsalter erhöhen gesetzlich.
Ja.
Das wird irgendwann passieren, wenn die Lebenserwartung weiter steigt und auch die gesunden Jahre weiter zunehmen, wird das irgendwann passieren. Aber wir sehen nach wie vor, Akademiker, die gehen kaum aus dem Erwerbsleben vor der Renteneintrittsgrenze. Menschen, die in körperlich belastenden Jobs arbeiten, schaffen es oft noch nicht mal bis zur 60. Das heißt, ein wesentlicher Schritt, den wir brauchen, ist, da für eine systematische Weiterentwicklung zu sorgen. Menschen, die in solchen Jobs arbeiten, sollten irgendwann ab 50 nochmal in Tätigkeitsprofile entwickelt werden, wo es mehr Perspektive, längere Perspektive gibt. Und dann ein Punkt vielleicht noch an der Stelle, wo wir uns selber ein Bein stellen. Wenn wir mal in unsere Arbeitsverträge reinschauen, dann lesen wir da, dieses Beschäftigungsverhältnis endet bei Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze. Warum eigentlich? Weil das Gesetz sagt, man kann das machen. Und andere Möglichkeiten bietet das Gesetz nicht, außer der unbefristete Status bis in alle Ewigkeit. Warum schreiben wir nicht ins Gesetz, dieses Arbeitsverhältnis kann an der Regelaltersgrenze enden?
Frau Geißler, was halten Sie von der Idee?
Die finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe grob jetzt auf die Schnelle versucht, da Vor- und Nachteile zu sehen. Und ich glaube, das braucht natürlich dann Ausführlichkeit, weil ein Vorteil des Erreichens des Rentenalters ist ja nicht nur, dass für eine Person vielleicht der schönere Teil des Lebens beginnt, nicht für alle. Also wir kennen ja auch Papa Ante Portas und wissen, dass da durchaus irgendwie eine bestimmte Struktur der Überforderung entstehen kann für andere Beteiligte. Aber das kann ja einfach auch sein, dass ein Generationenwechsel stattfindet. Also dass tatsächlich Jüngere in Positionen kommen und Transformationsprozesse angeregt werden können, die es vorher eventuell nicht gab. Also ich will gar nicht jetzt ein Vorurteil schüren, das besagt, dass die ältere Person eben für Neuerungen nicht zugänglich ist, überhaupt nicht. Aber es kann einfach natürlich auch eine bestimmte Fluktuation ganz sinnvoll und wünschenswert sein, nicht nur für jüngere Generationen.
Wir wollen mal ein paar Vorhaben der Bundesregierung oder auch Forderungen durchgehen. Und da würde ich eben Sie einfach mal fragen, was Sie so davon halten. Also das Wesentliche, was auch die Debatte mit angestoßen hat, ist ja die Idee zu sagen, wir machen keine Tagesarbeitszeitbegrenzung mehr, sondern wir machen eine flexible Wochenarbeitszeit. Und die darf eben nach europäischem Recht höchstens 48 Stunden betragen. Herr Welter, was halten Sie davon?
Halte ich für sehr positiv, weil es den Menschen Möglichkeiten gibt, flexibler zu arbeiten.
Genau. Herr Weber, wie sehen Sie es?
Das Ganze hat am Ende zwei Seiten. Also die Flexibilität, die bieten Sie damit. Dann kommt es darauf an, wer steuert denn diese Flexibilität? Also können dann Beschäftigte nach eigenen Wünschen ihre Arbeitszeit flexibler einteilen? Heute mal mehr, dafür morgen weniger. Oder gibt es am Ende doch die betrieblichen Ansagen, nach denen man sich dann richten muss? Was man sehen sollte, warum haben wir eigentlich diese 10 Stunden Obergrenze pro Tag? Das ist ja keine Schikane, sondern das soll am Ende dem Gesundheitsschutz dienen. Und so positiv der Punkt der Flexibilität ist, muss man zur Kenntnis nehmen, die Arbeitswissenschaft fördert eindeutige Ergebnisse zutage, dass lange tägliche Arbeitszeiten irgendwann die Leistungsfähigkeit senken, dann nehmen Fehler zu, dann nehmen Unfälle zu, dann nimmt die Gesundheit Schaden. Das heißt, das ist sozusagen die Achillesferse, darauf muss ich gut achten. Von daher ist mein Rat, wenn man sowas machen will, erstens dann richtig auf Gesundheitsschutz achten, gutes Monitoring aufbauen, damit man solche Fälle dann auch schnell erkennen kann. Und zweitens in gegenseitigem Einvernehmen Vereinbarungen abschließen.
Bei vielen tariflich Beschäftigten ist das ja schon so. Da geht es dann auch vor allem um die Gruppe, die nicht tariflich beschäftigt ist. Frau Geißler, wie sehen Sie es? 48 Stunden die Woche zumutbar, wenn man es dafür auch selber einteilen kann?
Ich würde vielleicht da noch eines sagen, also diese Gefahr, und es ist wirklich wissenschaftlich belegt und es wurde schon gesagt, aber die Produktivität wird eben auf lange Sicht nicht erhöht. Und was man auch weiß, diese Zahl fand ich tatsächlich beachtlich, in der 12. Arbeitsstunde liegt die Gefahr für Unfälle, für Fehler, das Risiko dafür um 50% höher als in der immerhin schon 8. Arbeitsstunde. Das ist eine absolut beachtliche Zahl. Und das sind dann aber Fehler und Unfälle, die natürlich auch in der sogenannten Ruhezeit sich ereignen. Also im Privatbereich und Folgen aber wiederum haben auf kurze oder lange Sicht für das Unternehmen. Und eines vielleicht noch, was bei dieser Arbeitszeitneuregelung ganz wichtig ist und ein bemerkenswerter Satz in vielerlei Hinsicht des Koalitionsvertrages ist, ich zitiere jetzt mal ganz direkt, kein Beschäftigter darf gegen seinen Willen zu höherer Arbeitszeit gezwungen werden. Und das klingt in meinen Ohren natürlich erstmal so ganz redlich, aber lässt außen vor, auf wie vielfältige, subtile und auch oft perfide Art Zwang funktioniert, weil es ja für viele dann eben doch eine Abhängigkeit von dem Lohn von der jeweiligen Arbeit gibt.
Könnte man dem vielleicht entgegenkommen, Herr Welter, indem man sagt, jetzt, Mensch, der Tag der Arbeit, da kann man auch wirklich arbeiten gehen. Wir schaffen einen Feiertag ab und haben dann einen Tag mehr im Jahr, den wir was leisten.
Ich würde zwei Dinge gerne sagen. Ja. Ich meine, wollen wir wirklich bei dieser Frage der Flexibilität der Wochenarbeitszeit, dass das vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden muss? Ich sehe, dass der Anteil der Dienstleistungen zunimmt und dass viele jüngere Kollegen oder auch aus ganz anderen Berufen jüngere Leute, dass sie eine größere Flexibilität unter der Woche mit ihren Arbeitszeiten wollen und dass sie lieber manchmal 2-3 Tage die Woche länger arbeiten und dafür andere Tage freinehmen oder nur noch ein paar wenige Stunden arbeiten. Warum soll so etwas nicht möglich sein, dass Menschen das machen und warum soll das vom Gesetzgeber durch eine 10-Stunden-Regelung am Tag unterbunden werden. Das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so ein.
Na gut, es kann ja schon den subtilen Druck geben, auf welche Art auch immer, der sich äußert. Alle anderen machen es so. Ich selber fühle mich aber nicht in der Lage, habe nicht die Kraft. Dann falle ich vielleicht irgendwo hinten runter. Also da wäre vielleicht eine gesetzliche Regelung ganz gut, um sich dem entziehen zu können.
Aber Sie sehen Leute, wenn Sie mit Menschen sprechen, die das wünschen, die das gerne möchten und die es im Moment diese Möglichkeit nicht haben. Warum wird diesen Menschen diese Möglichkeit nicht gegeben? Sie sprachen die Feiertage an. Also ja. Ich meine, Sie können mit den Feiertagen, wenn Sie die abschaffen, was ja manche Unternehmer immer wieder fordern, dann kriegen Sie natürlich einen gewissen wirtschaftlichen Effekt. Aber die Frage ist, wollen wir das? Wer ist wir? Wer will das?
Dann machen wir da mal gleich weiter, weil das passt ganz gut zur nächsten Forderung, der Sie, glaube ich, auch zustimmen würden. Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Welter. Die Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden. Sie haben es in Ihrem Kommentar sogar so formuliert, nach dem dritten Jahr wirtschaftlicher Flaute, sinngemäß kann der Bürger nicht mehr alles an sozialen Wohltaten erwarten. Was meinen Sie denn damit?
Die demografische Entwicklung lässt erahnen, und da gibt es ja alle Prognosen, dass die Lohnnebenkosten noch weiter steigen werden und dass sie in Richtung nicht unter 40%, sondern in Richtung 45% oder noch mehr steigen. Mhm. Das heißt, wenn wir mehr Arbeitsplätze ermöglichen wollen, wenn wir nicht wollen, dass mehr Unternehmen aus Deutschland noch ins Ausland Arbeitsplätze verlagern, dann muss die Arbeit hier insgesamt möglicherweise billiger werden. Und wenn wir die Löhne nicht senken wollen, dann sind Lohnnebenkosten sicherlich ein wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt.
Herr Weber, wie sehen Sie es? Lohnnebenkosten runter, um mehr Arbeitsplätze zu erhalten oder sogar zu schaffen?
Also es ist schon richtig, wenn man sich anguckt, wie die Demografie weitergehen wird und sich dann überlegt, was wird in der Rentenversicherung passieren, was wird auch in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung passieren. Die sind alle stark alterungsabhängig. Die Belastungen daraus, die hängen allerdings jetzt nicht an der Art und Weise der Finanzierung. Also die Belastungen daraus, die resultieren einfach nur daraus, naja, wenn Menschen mehr krank sind, dann muss man dafür mehr aufwenden. Wenn wir mehr ältere Menschen haben, die irgendwann aus dem Erwerbsleben ausscheiden, die aber gleichzeitig natürlich ihren Teil von der Wertschöpfung auch abhaben möchten, wohlverdient, dann liegt es nicht an der Art der Rentenversicherung, dass da die Belastungen steigen. Ja. Das heißt, das müssen wir einfach erkennen, und dementsprechend muss man dem begegnen, indem man dann hinschaut, wie kann ich Wertschöpfung ermöglichen. Und da haben wir gerade zum Beispiel über die Beschäftigung von Älteren gesprochen. Das ist ein wesentlicher Hebel, wie ich da die Belastungen in den Griff kriegen kann und stattdessen höhere Werte schöpfe. Das ist die Art und Weise, wie man darüber nachdenken muss.
Jetzt haben wir sowieso schon, ich nenne es mal ein angespanntes gesellschaftliches Klima, wenn dann die einen RentnerInnen noch mehr arbeiten, die anderen vielleicht krank sind und dann irgendwie auch mitfinanziert werden und sowas. Droht da vielleicht nicht eine größere Spaltung oder mehr Druck auch auf die Erkrankten, die ja irgendwie dem Staat auf der Tasche liegen, und ja, die Gesellschaft vielleicht noch weiter zu spalten, Frau Geißler?
Das ist ja durchaus auch durch die Redeweisen verschiedener PolitikerInnen geschürt und gewollt. Also auch wenn Herr Merz dann eben davon spricht, jetzt Work-Life-Balance is over quasi. Mhm. Was meint er denn eigentlich genau damit? Das ist sehr, sehr populistisch. Ja, also diese Konkurrenzen kann man, glaube ich, sehr stark beobachten. Allein schon, ich sehe das und höre das häufiger, ich bin ja auch Mutter von Teenagern der jüngeren Generation, und man meint dann oft auch die Leute bis Mitte 20 oder alle so unter 30, wird ja vorgeworfen, erstens eigentlich nicht arbeiten zu wollen, aber wahnsinnig viel Geld monatlich zur Verfügung haben zu wollen, und eine gewisse Abgehobenheit wird unterstellt, und man verbindet es dann oft mit den Vorwürfen, dass die nicht ins Handwerk wollen. Das war auch mal politisch gewünscht, dass mehr Leute studieren.
Und jetzt studieren zu viele. Ne?
Jetzt studieren zu viele, genau. Und das Handwerk hat Probleme. Aber das macht man eben den jüngeren Generationen zum Vorwurf. Gleichzeitig macht man anderen zum Vorwurf, dass sie sehr, sehr viel arbeiten oder zu viel vielleicht in informellen Sektoren arbeiten. Es gibt einfach permanent Strukturen der Vorwürfe, und die sind natürlich überhaupt nicht konstruktiv. Und eines wollte ich noch hinzufügen, wenn man über die Abschaffung der Feiertage spricht. Das kommt bei den Menschen in der Regel nicht ganz so gut an. Wenn man so etwas sieht wie Freizeit, die sogenannte Ruhezeit, also im Arbeitszeitgesetz ja so formuliert, was ist denn da möglich? Und dann ist es Bild, das wir haben von Leben eigentlich, doch auch relativ unterkomplex, wenn wir nur denken, man arbeitet, man ist Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin. Aber eine Gesellschaft ist eben und die Arbeitswelt nicht minder auch abhängig davon, dass politisch zuverlässige Strukturen zugegen sind. Und es ist aktuell ja doch irgendwie ganz erhaltenswert noch die Demokratie. Und Demokratie wird nicht unbedingt am Arbeitsplatz verteidigt, sondern durchaus in der Freizeit. Und auch das sind eben Tätigkeiten des Ehrenamtes, die man vielleicht zum Care-Sektor teilweise mit hinzurechnen könnte. Und auch das muss mitgedacht werden, wenn wir Arbeitswelt denken.
Darauf wollen wir gleich noch mal näher eingehen. Wir reden über Arbeit im Forum bei SWR Kultur. Ohne Fleiß kein Wohlstand. Müssen wir mehr arbeiten, haben wir die Sendung genannt. Mit mir Eva Röder, Heike Geißler, Schriftstellerin, Patrick Welter von der FAZ ist dabei und Professor Dr. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Gehen wir mal auf die Sorgearbeit ein oder auch die Arbeit, die gemacht wird im Land, die irgendwie den Laden auch zusammenhält, für die es aber kein Geld gibt und die keinen wirtschaftlichen Aufschwung im direkten Sinne bringt, Herr Weber. Was muss ich da noch tun? Wir hatten kurz die Kita-Plätze angesprochen, aber wenn wir jetzt alle von Teil in Vollzeit bringen, dann ist natürlich da nicht mehr viel Puffer, was man noch anderes machen kann und sich engagieren kann, ne?
Ich glaube, alle von Teil in Vollzeit, das ist auch wieder so das Extrem, bei dem einen dann auch sofort mulmig wird. Sollen jetzt wirklich alle Eltern von kleinen Kindern dauerhaft Vollzeit arbeiten? Sollen wir gar keine Zeit mehr für irgendwas übrig haben? Das ist es am Ende nicht. Unser Ziel sollte nicht sein, dass wir nur noch die Vollzeit als Maßstab hinstellen und fertig. Ganz im Gegenteil, eigentlich sollte die Vollzeit als Maßstab verschwinden, denn genau die ist schädlich. Genau das führt nämlich dazu, dass alle, die nicht in diesem Maßstab arbeiten, dann aber entsprechend auch auf das zweite Gleis kommen, wo die Bezahlung schlechter ist, die Karriere schlechter ist, es weniger Weiterbildung gibt. Eigentlich sollten wir wirklich die Hürden aus dem Weg räumen. Das sollte die Aufgabe sein, damit Menschen am Ende ihre Wahl selbst treffen können. Denn wer oder was soll eigentlich über unsere Arbeitszeit entscheiden? Soll es unser Maßstab sein, aus jedem und jeder so viel wie möglich Stunden rauszuquetschen, damit wir den materiellen Wohlstand maximiert haben? Ganz bestimmt nicht. Mhm. Aber soll es umgekehrt der Maßstab sein, dass wir in Diskussionen kommen aus der starren 5-Tage-Woche, müssen jetzt alle in eine starre 4-Tage-Woche, nur weil es der Zeitgeist gerade erfordert? Ich glaube auch nicht. Eigentlich nenne ich das die X-Tage-Woche. Also die Wahlfreiheit sollte da sein und das würde zugleich dazu führen, dass wir enorm gewinnen. Denn wenn wir uns im Moment anschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel noch einiges an Überstunden bei Vollzeitbeschäftigten drauflegen würden, ja. Das soll ja sogar gefördert werden.
Steuerfrei werden, ja. Mhm.
Was passiert dann? Dann arbeiten viel arbeitende Vollzeitbeschäftigte Männer noch mehr und die Potenziale der Partnerinnen werden noch stärker blockiert. Da sind aber die viel größeren Verluste drin.
Herr Welter, Anreize für mehr Arbeit schaffen ist gut. Wie werden wir denn produktiver?
Lassen Sie mich einmal sagen, Sie sprechen immer von Anreizen und das ist in der politischen Diskussion ja weit verbreitet, Anreize für mehr Arbeit zu schaffen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass die Politik Anreize schaffen sollte.
Okay,
es ist, wie Herr Weber eben sagte, es geht darum, dass die Politik Steine aus dem Weg räumen soll, damit jeder entscheiden kann, wie viel er arbeiten möchte und wenn er mehr arbeiten möchte, dann soll er mehr arbeiten. Ich denke, man muss in diese Richtung denken und dieses Wort Anreize schaffen, damit die Deutschen mehr arbeiten. Ich meine, damit unterstellen Sie implizit eine Pflicht, jedes Deutschen möglichst viel zu arbeiten, damit das Bruttoinlandsprodukt gesteigert wird. Das ist nicht Aufgabe eines Deutschen zu arbeiten, um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Jeder Deutsche arbeitet, damit er sein eigenes Einkommen verdient und leben kann, wie er leben möchte.
Ja. Ein Kollege in der Zeit hat formuliert, Max Schieritz in einem Kommentar, naja, vielleicht müssen wir jetzt gerade, weil es nun mal die vielen Wärmepumpen braucht und an einigen Stellen hakt und vor allem so hat er es formuliert, vielleicht aus Solidarität mehr arbeiten. Ist das eine Kategorie, die wir uns zu Herzen nehmen sollten, Herr Welter?
Ich denke, aus freiheitlicher Perspektive ist der Begriff einer gesellschaftlichen Solidarität, dass man mehr arbeiten soll aus gesellschaftlicher Solidarität. Also meinem freiheitlichen Bewusstsein entspricht das nicht.
Mhm. Frau Geißler, wie sehen Sie es?
Ja, ganz ähnlich. Das ist mir auch tatsächlich, also im Regelfall der Berichterstattung oder vor allem der politischen Rede, viel zu diffus. Was meinen die denn damit? Also, und es ist per se ein Vorwurf. Wir haben schon darüber gesprochen. Also diese Faulheit, es wären in Deutschland alle Menschen faul und würden sich der Arbeit verweigern. Also ich denke, pardon, jetzt an dieses Pferd, das war plötzlich auf Insta viral, ein Pferd, das sobald es geritten werden soll, schmeißt es sich auf den Boden, stellt sich tot. Aber es ist relativ klar, dass es lebendig ist. Sobald man ihm die Möhre hinhält, dann lebt es. Aber sobald wer kommt und es reiten will, dann ist es wieder tot, also in Anführungsstrichen. Und das scheint irgendwie so der Vorwurf zu sein. Und das ist natürlich Quatsch. Überall sind wahnsinnig fleißige Leute. Und auch wo sie nicht wahnsinnig fleißig sind und ihre Stunden absitzen, dann ist es auch okay. Also man müsste das natürlich unterfüttern mit einer gewissen Sinnhaftigkeit. Und da werde ich gleich ganz vorsichtig, weil ich eben ja ganz ideologiegetränkt aufgewachsen bin. Und für mich wäre sinnvoll, wenn die Politik Ehrenämter fördern würde. Aufgaben außerhalb der Berufstätigkeit, wo eine absolut markant wichtige Arbeit verrichtet wird, die aber natürlich in dem Sinne überhaupt nicht Lohnarbeit ist, aber wichtige Arbeit für die Gesellschaft.
Wir reden ja auch immer gerne von Arbeitsmoral, Herr Weber. Brauchen wir eine andere Arbeitsmoral? Ist es überhaupt moralisch zu arbeiten?
Arbeitsmoral. Also wenn wir jetzt bei Moral und Solidarität sind. Also Marc Schieritz ist ein kluger Mensch. Und was er meinte, nehme ich mal an, ist, dass wir einen Impuls brauchen. Mhm. Weil wir im Moment in einer gesamtwirtschaftlichen Lage hängen, die kritisch ist. Weil uns in der Tat die Arbeitskräfte wegschrumpfen und die Investitionen schrumpfen uns im Moment auch weg. Und wenn uns beides wegschrumpft, dann deindustrialisieren wir in der Tat so richtig hart. Und das wird dann gesamtgesellschaftlich kritisch. Mhm. Aber wenn ich dann überlege, was heißt dann die Solidarität? Mehr arbeiten. Okay, dann würde ich sagen, aus Solidarität sollten wir endlich mal Frauen ermöglichen, nicht immer auf dem Abstellgleis zu landen, sondern eine bessere berufliche Entwicklung durchzumachen und trotzdem alle anderen Ziele auch noch zu erreichen. Mhm. Das wäre gesellschaftlich der Hebel, wo man wirklich mal Solidarität zeigen könnte. Wenn wir Wohlstand entwickeln wollen, dann müssen wir das über Technologie machen, über Investitionen, über Qualifizierung, über Motivation. Da sind die Dinge, die sozusagen unbegrenzt sein können.
Sie haben die Technologien schon angesprochen. Ganz naiv könnte man ja sagen, Deutschland will ja auch führende KI-Nation in Europa werden. Da tut sich sehr viel im Moment in einer großen Geschwindigkeit. Wie viel lässt sich denn durch Aufgaben, die KI dann in Zukunft übernehmen kann, zum Beispiel in der Industrie, die ja jetzt gerade solche Probleme hat, abfangen? Kann man das irgendwie prognostizieren schon oder wäre das zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Ja, wir sind gerade dabei. Also unsere große KI-Studie wird so, sagen wir mal, vielleicht nächsten Monat rauskommen. Okay. Aber deswegen darf ich jetzt nicht alles verraten. Aber natürlich
vielleicht eine Richtung geben.
Natürlich sind da viele Unsicherheiten drin. Also die Möglichkeiten sind enorm. KI ist im Gegensatz zu vielen anderen Technologien eine, die nicht vor Branchengrenzen Halt macht. Es wird immer mehr voranschreiten. Man sieht das in den Zahlen derzeit. Und wir haben ja so reflexhafte Debatten. Ein Job, der von KI betroffen ist, boah, den will aber bitte keiner haben, oder? Wenn man aber sich anschaut, was das alles impliziert, also in den Studien zeigt sich, dadurch gibt es neue Anforderungen, zum Beispiel an Kommunikationsfähigkeit, an Abstraktionsfähigkeit, an Kreativität. Man hat eigentlich die Möglichkeiten, auch im eigenen Job zu entscheiden. Wie setze ich das ein? Wie präge ich meinen Job damit? Und damit spielen die Fähigkeiten eine viel größere Rolle, als wenn ich einfach nur so eine Automatisierungslinie hinstelle. Und dennoch muss man schauen, dass man sozusagen nicht dem Hype aufsitzt. Mhm. Denn wenn man wirklich damit Werte schaffen möchte, dann muss man ganz konkrete Einsatzfelder finden, ganz konkret die Nutzen stiften, die mit den Fähigkeiten von Menschen verbunden werden, die nötige Qualifizierung dafür ranholen, die Geschäftsmodelle entwickeln. Ansonsten wird es nämlich leicht moderne Spielerei, von der man am Ende nichts hat.
Herr Welter, wir reden jetzt viel über, wer jetzt mehr arbeiten muss. Wir haben vorhin auch schon von möglicherweise betrieblichen Vereinbarungen und so weiter gesprochen. In der ganzen Debatte, die Unternehmerinnen und Unternehmer fordern ja, Politik, bitte greif ein, tu was. Wir brauchen Leute, wir kommen nicht weiter, die Wirtschaftsflaute macht uns kaputt. Welche Verantwortung tragen denn die Unternehmen jetzt unabhängig von der Politik? Wo hätten die schneller reagieren müssen? Was müssen sie jetzt tun?
Sie meinen Verantwortung für mehr Arbeitsplätze oder
für mehr Arbeitsplätze oder für den Aufschwung?
Ich denke, dass die Unternehmen ihrer Verantwortung schon gerecht werden. Die Unternehmen versuchen, Gewinne zu erzielen. Mhm. Und eine Möglichkeit, diese Gewinne zu erzielen, ist, dass ich Arbeitsstellen und Arbeitsplätze anbiete. Und das machen sie ja auch. Und sie haben in den letzten Jahren dieser Flaute, das zeigen ja die Statistiken, haben sie viele Arbeitskräfte gehalten, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr in dem Sinn, in dem vollen Maße nötig gewesen wären, um sich vorzubereiten auf einen künftigen Aufschwung, um diese Arbeitsplätze bei sich zu halten, weil wir eben Fachkräftemangel und eine schrumpfende Bevölkerung haben. Die Frage ist, warum gibt es nicht mehr Investitionen in Deutschland? Ja. Und da geht es dann auch wieder um das Thema Steine aus dem Weg räumen. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, die Unternehmensgewinnbesteuerung in Deutschland liegt ausgesprochen hoch im Vergleich zu wichtigen wettbewerblichen Staaten, wenn man so will. Eine Unternehmenssteuersenkung hilft sicherlich, mehr Unternehmen und mehr Produktion in Deutschland zu halten oder eventuell auch Unternehmen anzuziehen.
Herr Weber, Sie fordern ja auch eigentlich, dass sich die Wirtschaft von Grund auf erneuern muss. Heißt es auch, es den Unternehmen leichter zu machen auf irgendeine Art und Weise? Und wenn ja, auf welche?
Wir haben in der Tat im Moment gar nicht so sehr das Problem, dass uns so viel zusammenbrechen würde. Ja. Also weder die Betriebsschließungen noch die Entlassungen sind im Moment auf einem ungewöhnlich hohen Niveau, teils sogar genau umgekehrt.
Wobei, wenn 10.000 Industriejobs wegfallen im Monat, dann klingt das, oder für mich jetzt, aber das ist gar nicht so eine große Zahl, oder?
Ja doch, das ist eine große Zahl, aber das kommt vor allem dadurch zustande, dass wenig nachkommt. Okay. Also die Entlassungen sind gestiegen, aber die sind immer noch niedriger, als sie vor Corona jemals gewesen waren. Mhm. Wenn wir aber sehen, es werden kaum neue Stellen ausgeschrieben. Es wird in der Industrie so wenig gegründet wie noch nie. Es wird seit Jahren immer weniger investiert. Und das liegt zum Beispiel auch an der enormen Unsicherheit, die es gibt, wirtschaftspolitischer Natur. Ja. Das liegt natürlich einmal an Trump, an den ganzen Handelsfragen. Das ist aber auch hausgemacht. Also machen wir jetzt Windkraft? Oder sind die Dinger hässlich? Fördern wir jetzt Wärmepumpen oder nicht? Wo sind die Strompreise in der Zukunft? Mit hohen Strompreisen wird weder E-Mobilität noch Wasserstofftechnik, Elektrolyse noch Wärmepumpe vernünftig funktionieren, obwohl da große technologische Potenziale drin liegen würden.
Frau Geisler, ein Weg ist ja, wir haben schon gesagt, das kann nicht alles abfangen, aber die Leute besser zu qualifizieren, auch mehr Zuwanderung möglich zu machen. Das ist jetzt politisch gespalten im Moment. Oft ist ein Problem auch die Anerkennung der Abschlüsse. Jetzt wäre natürlich, das wird jetzt immer sehr genau überprüft und in vielen Fällen nicht anerkannt. Könnten Sie damit leben, wenn man sagt, wir gehen jetzt einfach mal auch ein bisschen von unseren Standards runter und winken die Leute durch und dann haben wir wenigstens erstmal Menschen in Arbeit. Wäre das eine Möglichkeit für Sie?
Ich glaube, auch da muss man ganz genau sein. Und das sind Aspekte der Gerechtigkeit zu betrachten. Das Beispiel der Schulen, und ich glaube, bundesweit wird es so gehandhabt, wie das hier in Sachsen gehandhabt wird, aufgrund des Lehrkräftemangels werden Lehrkräfte als Quereinsteiger beschäftigt und die werden gelockt, ja, damit relativ schnell verbeamtet zu werden. Und das sorgt für eine ganz große Unzufriedenheit unter Lehrkräften, die schon länger dabei sind, die nicht verbeamtet sind, etc. Sowas geht gar nicht. Aber zugleich muss man auch vorsichtig sein. Also Deutschland einerseits hält große Stücke auf dieses Ausbildungssystem und sicherlich auch zu Recht. Wie kann man umgehen mit dieser Flexibilisierung? Das, finde ich, sind ganz notwendige Fragen, wo man nicht einfach sagen kann, wir machen es oder wir machen es nicht, sondern man muss Umgangsweisen damit finden, die wirklich ganz explizit jene nicht benachteiligen, die den komplizierten Weg der Berufsausbildung beispielsweise gegangen sind und auch schon etliche Arbeitsjahre geleistet haben. Sowas sorgt für, zu Recht, für großen Unmut, der aber eben oft nicht konkret geäußert wird, sondern sich gegen Schwächere richtet. Und das ist politisch immer explosiv und das sehen wir ja auch zuhauf.
Herr Welter, wie sehen Sie es? Vielleicht nicht so genau nehmen mit den Abschlüssen, vielleicht auch Langzeitarbeitslose ein bisschen mehr Druck machen?
Ich finde es schwierig, wenn ich einen Mangel an Lehrkräften habe und wenn dieser Mangel durch Quereinsteiger zum Teil gelindert wird.
Dann das gibt es ja auch in anderen Branchen.
Dann
ja,
ist auch in das, der Pflege ja, nein, oder sicher, so. Aber, nur, aber dann ist das ja erstmal positiv.
Mhm. Und das will ich auch
deshalb, pardon, und ich, das ist ja. Und das, ich finde, das eines der Probleme oder was mir in Deutschland immer scheint, ist, ich meine, wir finden sofort die negativen Seiten daran. Ja, sicher mögen sich dann andere Leute, die eine lange Ausbildung gemacht haben, benachteiligt fühlen. Aber im Grunde ist das erstmal doch ausgesprochen positiv. Denn die Option, wenn wir diese Leute nicht hätten, wäre, dass dann eben noch mehr Schulstunden ausfallen würden. Und das wäre dann ja ganz hässlich. Ich finde, ja, wenn man da mehr Flexibilität schafft und das heißt dann eben auch gewisse Standards eventuell nicht mehr so verlangt, wie man sie in den guten Jahren einer sehr schnell wachsenden Gesellschaft, auch von der Bevölkerungszahl der wachsenden Gesellschaft, sich setzen konnte. Ja, dann machen wir da ein paar Abstriche dran und ermöglichen Quereinsteigern die Möglichkeit, dort zu arbeiten, sei es in Lehrberufen, sei es in anderen Berufen.
Da würde ich doch gern widersprechen. Also natürlich gibt es diese Vorteile, aber man muss schon sehen, was macht es mit Kollegien, wenn es eine so aktive Ungleichbehandlung gibt? Wie wird Lebensarbeitszeit behandelt? Wie werden auch Erschöpfungen behandelt? Also viele Lehrkräfte, das ist ja einer der Berufe, die extrem von Burnout betroffen sind. Wie wird mit deren Lebensarbeitsleistung umgegangen? Und ja, der Unmut sozusagen ist mir absolut verständlich. Und ich glaube, dass es ein politisches Bewusstsein dafür geben muss und dass das auch recht leicht mit Geld zu klären ist auf der Seite derer, die einfach schon da sind.
Herr Weber, es ist offenbar ja auch total viel Potenzial noch da, an Menschen zumindest. Also mehrere Millionen junge Erwachsene haben gar keine abgeschlossene Ausbildung. Die müsste man vielleicht irgendwie weiter qualifizieren. Dann gleichzeitig steigt aber auch die Arbeitslosigkeit. Wo müssen wir da ansetzen, um irgendwie dieses Potenzial auch zu nutzen?
Die Arbeitslosigkeit steigt uns, weil wir gerade vor allem die Industrie so stark in der Krise haben. Aber es ist nicht so wie früher, dass wir die Arbeitskräfte dann nicht mehr brauchen würden. Ganz im Gegenteil. Das heißt, eine Politik, die jetzt Arbeitskräfte systematisch aus dem Verkehr zieht, die wäre jetzt genau falsch. Das haben wir in den 90ern gemacht. Sowas können wir uns nicht nochmal leisten. Mhm. Dementsprechend genau die Art von Wirtschaftspolitik und eine Arbeitsmarktpolitik, die Beschäftigte weiterentwickelt. Nämlich ihre Grundqualifikationen aufnimmt, das müssen gar keine anderen werden. Dann aber schaut, wo sind heute die Anwendungsfelder, vielleicht nicht mehr beim Verbrennermotor, sondern bei anderen Maschinen, Windkraftanlagen, Wasserstoff. Da gibt es viele Potenziale. Und überall werden aber auch Maschinenbauer gebraucht und Menschen im Elektrobereich, im Energietechnikbereich. Das ist eine Art von Arbeitsmarktpolitik, die der heutigen Zeit gerecht werden kann. Dadurch würden wir auch Arbeitslosigkeit vermeiden und dadurch würden wir zugleich einen wirklichen wirtschaftlichen Impuls setzen, weil wir dann einfach die richtig guten Leute mit den richtigen Fähigkeiten auch in den aufstrebenden Bereichen hätten.
Wir machen eine Schlussrunde und blicken konstruktiv in die Zukunft. Frau Geißler, sagen Sie mir, was Sie sich wünschen als allererstes, wie wir bei diesem Thema vorankommen können.
Ich würde tatsächlich beim Bildungssektor ansetzen wollen und das auch generationenübergreifend. Ein bisschen klang das ja schon an. Wir haben alle schon begriffen, es gibt das lebenslange Lernen, das ist notwendig. Aber wir leben in der Zeit der Polykrisen und alle Zeiten sind irgendwie schwierig. Aber es scheint ja diese Zeit doch eine auch spezifisch schwierige zu sein. Und ich sehe aber in Texten, die ich lese, bei Menschen, denen ich begegne, so viel gute Ideen darüber, wie wir leben können, wie wir Wohlstand eben auch noch mal ausführlicher verstehen, nicht unbedingt nur als ein wirtschaftliches, materielles Florieren, sondern auch als dauerhafte Zufriedenheit, auch mit Ambiguitätstoleranz etc., aber komplexere Wohlstandsbegriffe und auch eine Gesellschaft, eine Arbeitswelt, die sich tatsächlich für Gesundheit interessiert. Also vielleicht das, was Anklang bei den älteren Menschen, was man für die tut, das auch in anderen Generationen wirksam werden zu lassen.
Herr Welter, welchen Stein sollten die politischen EntscheiderInnen als erstes aus dem Weg räumen?
Erlauben Sie mir zwei Steine. Der eine Stein ist, Sie sollten, der eine Stein ist, Sie sollten aufhören zu sagen, wir müssen mehr arbeiten, sondern, wie ich sage, man sollte mehr darauf fokussieren, dass die Leute selbst entscheiden, wie viel sie arbeiten wollen. Und das ist keine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dringend mehr zu arbeiten. Und der zweite Stein, ich denke, dass die Diskussion über, wir haben wenig drüber gesprochen, die Diskussion über Zuwanderung muss viel offener geführt werden. Dass man sich mehr darum bemüht, Offenheit zu zeigen für Menschen von außerhalb, die in Deutschland arbeiten wollen. Das wird das demografische Problem nicht lösen können, aber es wird es zumindest mildern können. Und das ist, glaube ich, ein Stein, der auch aus dem Weg geräumt werden müsste.
Herr Weber, Sie kriegen auch zwei Steine.
Ich nehme einfach den letzten von Herrn Welter. Wir haben immense Nachwuchssorgen in unserer beruflichen Ausbildung. Wir werden sie auch bekommen in unseren Hochschulen, weil einfach unsere jungen Jahrgänge immer kleiner werden mit der Geburtenrate, die wir haben. Gleichzeitig sehen wir haben zwar viel Zuwanderung, aber viele, die nach Deutschland kommen, erreichen eigentlich nicht das Niveau im deutschen Arbeitsmarkt, das sie schaffen könnten mit ihren Kompetenzen, weil es einfach schwierig ist, in die Systeme reinzukommen. Nehme ich mal beides zusammen, dann sage ich, die Zuwanderung direkt in die Ausbildung und in die Hochschulen, das ist eigentlich der Königsweg. Wir haben ein freies Studium, wir haben eine weltweit gerühmte duale Ausbildung. Wenn wir Menschen hier reinbekommen, dann sprechen die am Ende Deutsch, haben einen deutschen Abschluss, haben sich hier auch schon gut eingelebt, dann müssen wir die Maßnahmen ergreifen, um sie auch zu halten. Und genau das kann uns im Grunde wirklich volle Fachkräfte auf dem Silbertablett servieren und würde für Zuwanderung gesellschaftlich auch ein ganz anderes Bild generieren.
Ohne Fleiß kein Wohlstand, müssen wir mehr arbeiten, hieß das Forum bei SWR Kultur heute. Mit dabei waren Professor Dr. Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Patrick Welter war dabei, Wirtschaftsredakteur bei der FAZ, und Heike Geißler, Schriftstellerin. Mein Name ist Eva Rüder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.